Herzlich willkommen zu Come On Bergfest, dem Börsenpodcast zur Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipko und habe mir natürlich auch heute wieder Verstärkung mitgebracht, und zwar Dirk Schwitzke. Hallo Dirk.
Ich grüße dich, Andreas. Freut mich, hier zu sein.
Ja, ich mich auch. Wir haben ja doch ein volles Programm, oder?
Das hoffe ich. Zumindest haben die Märkte uns genug Futter dafür gegeben.
Ja, Wahnsinn, oder? Wenn man sich anschaut, was in den letzten Tagen passiert ist, da gab es ja doch viel an Thematik, viel an Dynamik und auch viel aufklärendes oder aufklärungsbedürftiges Verhalten bei den Marktteilnehmern. Aber wollen wir mal schauen, in den letzten Tagen, letzten Freitag hatten wir den letzten Podcast zusammen. Und seitdem ist ja doch einiges passiert. Die Märkte haben ja schon so ein bisschen die schlechte Stimmung irgendwie schon eingepreist gehabt und drehten ja seit Wochenanfang schon so ein bisschen ins Plus. Erst wusste man gar nicht so richtig, was da so der Grund für war. Äußerungen, klar, der US-Fed waren auch relativ gegenläufig. Also mal hatte eben der Vorsitzende gesagt, ja, okay, wir werden mal gucken. Dann gab es andere, die wiederum dann gesagt hatten, na, wir gucken nicht, sondern im Endeffekt wollen wir dann doch nochmal überlegen, die Zinsen anzuheben. Und das wirkte ja so ein bisschen heterogen, ambivalent, um sich so zu sagen. Wie ist denn deine Sicht der letzten Handelstage so gewesen? Worauf hast du denn so geachtet?
Also insgesamt kann man ja manchmal sagen, dass die Mitglieder des US-Fed-Boards manchmal dazu neigen, ein bisschen mit den Märkten den Spannungsbogen erhalten zu wollen und ihnen nicht zu viel Optimismus aufblühen zu lassen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen natürlich, gerade gestern das entscheidende Ereignis, was wir gestern bei den CPI-Daten, bei den Consumer Price Index, also Verbraucherpreisdaten zu gut Deutsch, gesehen haben, das war, denke ich, somit das Entscheidende. Also das hat so ein bisschen einen Knoten zum Platzen gebracht und auch dazu beigetragen, dass jetzt die Saisonalität, die ohnehin ja positiv ist im November und Dezember, insbesondere November, dann weiter unterstützt. Die Verbraucherpreisindizes sind schwächer ausgefallen, also niedriger ausgefallen als von den Märkten insgesamt erwartet, was eben darauf hindeutet, dass die Inflation nachlässt, dass die US-Fed dann wiederum nicht so stark zum Anziehen der Zinsen gezwungen ist und dass die ohnehin geringe Erwartungshaltung oder die ohnehin geringe Wahrscheinlichkeit, die man in weiteren Zinserhöhungen am US-Markt jetzt beigemessen hat, jetzt eben nahezu null oder gegen null tendiert. Und das hat eben dafür gesorgt, dass eben dieses entscheidende Argument der Börsenbären vom Markt genommen wurde. Ich habe mal einen schönen Satz gehört, die Königin der Bären wurde vom Schachbrett genommen. Und das führte dann dazu bei, dass wir gestern eben eine gewisse Erleichterungsrallye gesehen haben. Für diejenigen deutschen Investoren, die das in ihren US-dominierten Aktiendepots nicht gesehen haben, das liegt daran, weil der US-Dollar im Gegenzug abgesackt ist und in Euro gemessen die Entwicklung nicht so stark war, aber insgesamt, das Gesamtbild, denke ich, ist jetzt, insbesondere seit gestern, doch ein eher bullisches, was eben die Saisonalität auch unterstützt, die wir ohnehin angesprochen hatten. Das war also das Entscheidende, diese Daten waren das entscheidende Gewicht, das dann eben dazugekommen ist und den Bullen mehr Futter gegeben hat für den US-Markt. Und US-Markt heißt ja nicht umsonst Weltleitbörse oder wird zumindest so genannt. Und denke ich, wird dann erst unterstützen, dass die Saisonalität jetzt im November auch, dass wir in den nächsten Wochen weiter steigende, zumindest so weiter, dass wir ein bisschen weiter steigende Kurse sehen können.
Dann gehen wir gleich in Teil 2 nochmal drauf ein und gucken halt nochmal genauer, was so erwartet. Aber ich will nochmal kurz zurückkommen.
Kleine Ergänzung noch. Ja. Erzeugerpreise habe ich gerade gesehen, sind jetzt eben gerade auch schwächer reingekommen als erwartet. Also auch die noch weiter vorlaufenden Preise. Indizes geben auch weiter ein Anzeichen dafür, dass wir mit vielleicht von der Inflationsseite schwindende Gefahren sehen.
Genau, jetzt hast du ja ganz wichtige Themen angesprochen, zumal einen die Verbraucherpreise, die sind ja klassischer Natur von vielen, vielen Einflussfaktoren beeinflusst worden. Also das heißt, man muss sich das Ganze mal wie so eine Art Korb vorstellen, wo sozusagen die ganzen Lebenshaltungskosten, die ein Mensch so hat, so reinkommen. Und da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist die, dass man eben sagt, man macht die Gesamterfassung und tut sozusagen die Energieträgerpreise, also Heizöl, Benzin, also alles, was sozusagen mit Strom und so weiter zu tun hat, kommt da mit rein. Und die Lebensmittel, das ist sozusagen dann die Gesamterfassung. Und dann hat man noch die Kernrate, wo das sozusagen rausgenommen wird, wo man eben sagt, Energieträgerpreise und die Lebensmittelpreise, die kommen eben raus, weil die eben sehr volatil sind. Das hat man in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass eben Erdöl natürlich einen massiven Einfluss hat und das nicht unbedingt widerspiegelt, wie wirklich die Lebenshaltungskosten per se sind. Was natürlich ganz spannend ist, und das fand ich halt dahingehend auch interessant, ist, wie hoch sozusagen, und das ist auch ein bisschen die Ausführung am Anfang zurückbezogen, das Sentiment schon sehr bearish war. Also man hat hier wirklich nicht gesehen und auch nicht wirklich erwartet, dass wir eine Inflationsberuhigung bekommen. Und das ist wichtig. Wir sehen noch keine disinflationären Tendenzen. Das heißt, es ist noch nicht ein rückläufiges Preisniveau zu sehen, sondern wir verharren sozusagen weiterhin bei den 3,7% Niveau irgendwie so in der Region. Und das ist ja auch immer noch weit weg von den 2%, die eigentlich die US-Fed ja angenommen hat. Und was ganz interessant ist für diejenigen unter euch, die oder auch die ein bisschen handelstechnischer Natur sind, wir hatten gestern ein sogenanntes 2- oder 3-Sigma-Ereignis. Das bedeutet, die Standardabweichung um die Kurse herum ist sozusagen um das 2- bzw. 3-fache sogar überstiegen worden. Und das ist oftmals ein Indiz dafür, dass sozusagen, ich sage jetzt mal, positiv wie negativ so eine Art Schockmoment gegangen ist. Also viele Investoren haben einfach nicht damit gerechnet, mussten in den Markt rein. Das heißt, die Kurse, die wir dann gesehen haben, sind so stark angestiegen, dass sie eben außerhalb dieser statistischen Erfassungsmethodik gegangen sind. Und das sind oftmals tatsächlich dann eben auch ganz massive Trendumkehren. Die werden zwar teilweise korrigiert, läuten aber oftmals dann wirklich, wenn man eben vorher einen Trend hatte, eine Trendumkehr ein, was ganz spannend ist, weil das eben wirklich ein Ereignis ist, was eben der aus der Anomalie heraus ist. Ne? Also Standardabweichung an sich, klar, da sind einen bestimmten Prozentsatz, je nachdem, welche man anwendet, da halten sich alle Kurse oder alle Notierungen, alle erfassten Werte auf. Geht eben ein Wert außerhalb raus, merkt man eben, okay, ist eben ein Ausreißer. Und das bedeutet, dass eben eine bestimmte Dynamik halt drin ist. Also das ist halt auch nochmal ganz spannend, dass also hier selbst die viele, die vielleicht gar nicht in den Markt reingehen wollten, rein mussten, weil man eben solche Ereignisse hat. Deswegen habe ich jetzt das mal mit reingenommen, weil ich es ganz spannend finde, gerade wenn man eben so ein bisschen mal von der Makroebene wegrückt und auf die handelstechnische Sicht reingeht. Also sprich, nehmt euch ein Bollinger-Band, macht eine zweifache Standardabweichung oder dreifache rein und seht dann sieht man es sehr schön, dass die Kurse eben genau ans obere Bandende gelaufen sind. Gut, das war mal so ein kleiner Exkurs zum Thema Handelstechnik, aber insgesamt nochmal zurück zu dem, was du auch gerade gesagt hast. Ja, man hat sozusagen die Dame der Bären vom Feld genommen, aber nach wie vor finde ich es ganz spannend, ist der König ja dann demzufolge eigentlich die Konjunkturentwicklung. Und die ist ja aus meiner Sicht heraus noch nicht ganz klar, oder? Wie siehst du allgemeines Umfeld, jetzt vielleicht ja, USA global oder Europa, was ist deine Einschätzung dazu?
Also die Daten, die wir jetzt gesehen haben, deuten allgemein darauf hin, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, oder dass die Wahrscheinlichkeit gestiegen ist, dass wir ein Soft Landing kriegen können, dass wir eben eine langsame, planmäßige Verlangsamung der Konjunktur und ohne ein abruptes Absinken einer Rezession kriegen können. Insbesondere in den USA. Europa sieht ein bisschen schwächer aus. Klammer auf, Deutschland innerhalb Europas dann noch ein bisschen schlechter als das übrige Europa derzeit. Klammer zu. Und ich denke, das wird sich, mal so formuliert, ich denke schon, dass mittelfristig und langfristig einige negative Risiken auf die Anleihen und für die Anleihen und Aktienmärkte lauern. Jetzt Blick auf 2024 und darüber hinaus. Ich denke aber, dass wenn man jetzt aus Trading-Sicht kurzfristig sieht, dass jetzt für die nächsten Tage und Wochen erstmal die Saisonalität und die Fundamentaldaten, die wir jetzt gestern und heute bekommen haben, sich gegenseitig verstärken, im Zusammenhang eben mit dem, was du richtig gesagt hast, dem Auflösen der zuvor starken Negativität am Markt, die dann eben dazu führt, dass das kurzfristig meine ich jetzt die nächsten Wochen, wir wahrscheinlich saisonal bedingt eher keine so schwachen Kurse sehen werden. Aber du hast vollkommen recht. Mittel- und langfristig für Investoren, wenn wir jetzt aus der Trader-Welt rausgehen, für die Investoren ist es natürlich sicher ein Thema, das Anfang im Q1 des nächsten Jahres spätestens wieder auf die Tagesordnung kommen wird, zusammen mit all den anderen Problemen, die ja nicht wegen der Jahresendsaisonalität weggegangen sind, sondern die Fundamentaldaten sind da, die strukturellen Probleme, die insbesondere zum Beispiel Europa hat, die strukturellen Probleme, die auch die USA haben, politische Unsicherheiten, Geopolitik und so weiter, wird natürlich gerade im Zusammenspiel mit den ohnehin hohen Zinssätzen, die jetzt nicht mehr so hoch sind wie vorher, aber grundsätzlich sind wir in einer anderen Zinsniveau-Welt als in den letzten vorangegangenen 15 Jahren, wird dafür sorgen, dass 2024 nicht durchgehend alten Sonnenschein sein wird.
Ja, spannend. Also ein eventuell genauso schwieriges Jahr wie 23, wenn man so will. Ne? Also ja, könnte durchaus sein. Ganz spannend ist nämlich auch, wenn man sich mal die Unternehmensergebnisse ansieht, die sind immer noch sehr wankelmütig teilweise. Und man sieht schon, dass die Tech-Werte mit Sicherheit natürlich hier weiterhin Leittiere sind. Was aber auch ganz spannend ist, dass auch ein paar Banken weiterhin gemeldet haben in den letzten Tagen, wo man so merkt, da ist so ein bisschen Luft raus. Also die Investoren gucken zwar drauf, sagen, hey, okay, die Zahlen sind ganz okay, aber diese großen Kurssprünge, die Nachhaltigkeit ist erstmal auch nicht mehr so richtig da, weil einfach natürlich jetzt auch durch die fehlende Zinsfantasie eigentlich die Equity-Story weitestgehend schon durch ist. Bei den Versicherungswerten sieht man das im Übrigen auch oftmals, das hat man auch gestern gesehen, dass nicht alle Werte wirklich durch die Decke gegangen sind, sondern die ganzen defensiven Werte plus eben natürlich die zinssensitiven Werte, also sprich Bankenwerte und Versicherungswerte waren eher so ein bisschen an der Seitenlinie und alle die, die halt zinssensitiv vorher negativ betrachtet wurden, wie in Infineon, Zalando und so weiter, Tech-Werte, die sind halt nach vorne gegangen. Also auch nochmal ganz spannend, weil das natürlich auch gerade zum Jahresende vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Thema werden wird. Berichtssaison an sich eher in die Breite gegangen, oder wenn wir jetzt mal mikroökonomisch gucken, also viele, viele Werte aus Europa, also ich habe jetzt, kann man gar nicht alle aufzählen, Japan, auch etliche Unternehmen, die da gemeldet haben, auch aus dem Finanzsektor, also das wirklich kann man jetzt gar nicht alle aufzählen. Gehen wir aber gleich nochmal in Teil 2 so ein bisschen nochmal drauf ein, wie jetzt die kommenden Tage werden können, weil da finde ich ihn auch ganz spannend. Ich glaube, den einen Aspekt, den du gerade genannt hast, der spielt eine wichtige Rolle. Und wenn ihr den hören wollt, dann müsst ihr jetzt bei Teil 2 einfach noch dabei bleiben, weil da wird nämlich Dirk dann im Endeffekt das nochmal mehr ausführen. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Common Bergfest. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir werden jetzt in Teil 2 die Vorausschau machen und gucken jetzt hier mal auf ein ganz spannendes Thema, was Dirk gerade schon angesprochen hat, und zwar die Saisonalität. Ich mache schon mal so ein bisschen den Spoiler dahingehend, weil in der nächsten Woche eigentlich sich die Gemengelage relativ dünn gestaltet, oder? Datentechnisch, makroökonomisch, klar, bekommen wir ein paar Reden von Bankern rein, ein paar Makrodaten, aber es ist wesentlich weniger und auch von der Unternehmensseite her weniger. Was ist dir aufgefallen, welches Unternehmen guckst du drauf in den kommenden Tagen?
In Deutschland kommt auch die Siemens. Heute, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade gemeldet haben, Cisco noch, die haben entweder eben gerade gemeldet, habe ich jetzt gar nicht reingeguckt, oder heute Abend.
Ich glaube, die kommen heute Abend, das ist ein Nasdaq-Nachbörse.
Das ist ganz spannender Titel. Siemens ist natürlich klassischer deutscher Wert, aber ansonsten ist die Berichtssaison erstmal für all die Unternehmen, die normale Quartale haben und keine verzogenen Quartale haben, alle, die im Januar anfangen, Dezember aufhören, wie sich das gehört, ist die Saison vorbei. Nvidia kommt, glaube ich, noch. Und das wird sicherlich spannend sein.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ansonsten ist die Berichtssaison eben nicht mehr so der entscheidende Faktor wie in den letzten Wochen. Und die Makrodaten haben eben eine klare Richtung gezeigt, jetzt gestern und heute. Von daher ist da eine klare Richtung da. Und im Zusammenspiel mit der Saisonalität dürfte es einen gewissen Sicherheitspuffer für die Bullen geben.
Also ich habe jetzt gerade mal geguckt, genau, ungefähr kann man sagen, so ein Drittel von den wichtigen Unternehmen, die wir in der letzten Woche gesamt gesehen haben, die melden im Verhältnis. Nvidia kommt am 21. Morgen kommt Alibaba nochmal, Applied Materials wird nochmal melden, das wird auch nochmal ganz spannend sein, gerade Halbleitersektor ist ja momentan on vogue. Was aber ganz spannend ist, finde ich, du hast bereits gesagt, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema Saisonalität. Da ergibt sich ja gerade doch einiges mega Spannendes. Also das heißt, wir bekommen weniger von der fundamentalen Seite und haben jetzt diesen klassischen Aspekt, dass eine mögliche Jahresend-Rallye, wobei man sehen muss, die wird wahrscheinlich auch eher begrenzt sein, weil wir haben jetzt ja viel schon vorweggenommen, aber sich eigentlich ein interessantes anderes Cluster in Fernost auftut, worüber wir gerade gesprochen haben. Führ doch mal ein bisschen aus, was da eigentlich so ganz spannend ist und wie du denkst, wie sich die nächsten Wochen darstellen können.
Den großen Rundumschlag. Ja. Wo du mir erst vor der Pause einen Cliffhanger und jetzt noch den Spoiler gebaut hast. Okay, nein, im Ernst. Saisonalität ist natürlich, da gibt es ja verschiedene Begriffe. Einmal Jahresendrallye, Santa Claus Rallye. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Im Grunde gibt es da verschiedene Begrifflichkeiten, die oft ineinander übergehen, verwendet werden, die Jahresendrallye beschreibt im Grunde die überdurchschnittlich starke Performance, die man im November und Dezember, insbesondere im November, hat. Im Dezember wird es manchmal tendenziell nicht ganz so stark, abgesehen von den letzten Tagen des Dezember, da gibt es dann die Santa Claus Rally. Die sogenannte Santa Claus Rally beschreibt im Grunde nur die Handelstage nach Weihnachten bis zum dritten Handelstag des Januars. Im Grunde ist das nur eine paar Tages Rally, die aber für Trader auch ganz interessant sein kann, weil sie eben signifikant überdurchschnittlich starke Performances im Schnitt liefert. Und diese trägt eben dazu dabei, dass nicht nur der November, sondern auch der Dezember sehr stark, ein relativ starker Börsenmonat ist. Was jetzt das Exkursthema, das wir eben mal, Andreas eben schon nett gespoilert hat, was ganz spannend ist und auch schon im letzten Jahr relativ spannend war, ist das Thema Japan. Wir haben das ja schon mal angesprochen. Das ist ein Markt, der im Grunde lange vernachlässigt wurde, im Grunde eine sehr stabile, starke Wirtschaft, ähnlich wie Deutschland, sehr stark industriebasiert, sehr stark technologiebasiert, hardwarebasiert und auch sehr stark exportorientiert. Und die Japaner haben im Moment die strukturelle Situation, dass sie im Grunde das machen, was Deutschland in der 90er Jahre gemacht hat, diese Auflösung der sogenannten Deutschland AG, dass sie eben die Verflechtung politisch-regulatorisch dazu beitragen, dass die Verflechtungen innerhalb zwischen den Unternehmen ein bisschen aufgelöst werden. Da gibt es Japan haben ja die Kultur, ähnlich wie auch Südkorea, dass sie viele große Mischkonzerne haben. Da gibt es Mitsubishi mit etlichen verschiedenen Namensanhängen, das sind alles verschiedene Konzerne des Mischkonzerns Mitsubishi, die alle miteinander verflochten sind und dadurch, dass regulatorisch, steuerlich und durch andere Maßnahmen bedingt dazu beigetragen wird, dass diese Unternehmen eben ihre Verflechtungen auflösen, besteht da, wie auch damals in Deutschland, eben einmal die Möglichkeit, dass es für Aktionäre, für internationale und auch nationale Retail-Aktionäre interessant ist, dort reinzugehen und dass es eben eine große Tendenz dazu gibt, dass sich das Kurssteigern für die japanischen Werte auslösen wird. Und hinzu kommt, dass der japanische Aktienmarkt sehr, sehr günstig ist. Insbesondere wenn man das Kurs-Buchwert-Verhältnis anguckt, was ein bisschen auf die Bilanzqualität abzielt, die auch bei gestiegenem Zinsniveau ein relevanter Faktor ist, ebenso wichtig wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis, denke ich, ist das ein Aspekt, der sehr positiv für den japanischen Aktienmarkt spricht. Und hinzu kommt noch, dass der japanische Yen im Moment sehr günstig ist. Das wirklich zwar tendenziell jetzt sehr tendenziell positiv für die exportstarken japanischen Werte aus, aber er ist so billig, dass im Umkehrschluss im Grunde mit Händen zu greifen ist, dass da eine Erhöhung oder eine Verteuerung des japanischen Yen zu erwarten ist. Das wird sich wiederum für ausländische Investoren, für europäische und amerikanische Investoren positiv auswirken, weil in deren Heimatwährung gemessen die Werte natürlich steigen werden. Tendenziell werden die exportorientierten japanischen Aktienunternehmen weniger Gewinne machen, weil wenn ihre eigene Heimatwährung teurer wird, aber es wird sich nicht 1:1 auswirken, was dazu führt, ein weiterer Unterstützungsfaktor für den japanischen Markt ist. Das ist so als kleiner Exkurs zu dem Themenbereich, weshalb ich denke, dass der japanische Markt
interessant sein kann,
dass über die Jahresendrallye hinaus sich einen Blick wert ist und zu Übergewicht lohnt. Da gibt es natürlich interessante Produkte für die Investoren, die ETFs auf Japan haben wollen. Da gibt es sowohl auf Nikkei als auch verschiedene andere japanische Indizes, aber natürlich auch einige interessante Ideen in Unternehmen. Also das Warren Buffett ja gut vorangelaufen und hat sein Japan-Exposure in diesem Jahr eifrig erhöht. Also da gibt es auch für Value-Investoren was.
Genau, wenn man ein Beispiel mal dafür nimmt, was du gerade beschrieben hast, den sogenannten Sum-of-the-Parts-Effekt, ne? Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast, das Ganze, und du teilst es auf, sind die einzelnen Stücke für sich genommen mehr wert als das Ganze, was man vorher hatte. Und das hatte man ja zum Beispiel mal bei eBay mit PayPal gesehen und anderen Unternehmen, wo eben dieses Spin-off oder Siemens, ne? Kannst du auch nennen, Siemens Herzen, Siemens Energy und so weiter und so fort, Infineon. Das sind ja alles Konzernteile gewesen, die früher tatsächlich in der Siemens AG drin waren, rausgelöst wurden nach und nach. Und wenn man die jetzt alle zusammennimmt, haben die tatsächlich mehr Wert als der vorherige Siemens-Konzern. Und dieser Effekt spielt natürlich in Japan wirklich eine maßgebliche Rolle. Genau. Weil ne, es gibt noch eine Sumitomo zum Beispiel und eine Mitsubishi hast du bereits genannt. Ja. Das sind Gigantenkonzerne, das kann man sich nicht vorstellen. Die gibt es in dieser Form, glaube ich, in, ja doch eine Siemens war mal ähnlich. Mhm. Aber selbst solche Konzerne sind nicht vergleichbar mit, momentan fällt mir zumindest in Europa jetzt nichts weiter ein, aber spannend.
Viele der Konzerngesellschaften haben dann auch noch einzelne Börsen notiert. Es gibt ja
Ja.
verschiedene Mitsubishis an der Börse für Retail-Kunden zu kaufen, aber das sind eben immer nur Minderheitsanteile, die man
Ja.
jetzt kaufen kann. Und wenn die sich auflösen, gibt es da eben wesentlich mehr Spielraum und auch es wird wirklich interessanter strukturell für internationale Anleger, dass man diesen, wie du richtig sagst, diesen Mischkonzernabschlag da nicht mehr hat.
Ja.
Hinzu eben kommen zu dem japanischen Währungseffekt. Da kann man
Ja.
kleine Anekdote dazu. Wir konnten jetzt ja sehen, dass Deutschland, alle reden darüber, dass Deutschland der kranke Mann Europas ist angeblich. Aber jetzt auf einmal kommt die Meldung, dass Deutschland das erste Mal seit Jahrzehnten die drittstärkste Volkswirtschaft der Welt ist. Das liegt daran, dass wir Japan jetzt nominal überholt haben, weil der japanische Yen eben so schwach ist. Das erste Mal seit 1970 habe ich mal
Boah,
nachgeguckt.
Wahnsinn.
Was natürlich aber nicht die tatsächliche Wirtschaftskraft Japans, das ja 45 Millionen Einwohner mehr hat als Deutschland,
Ja.
widerspiegelt. Und von daher ist das ein ganz spannender Markt.
Naja, vor allen Dingen, weil genau Bruttoinlandsprodukt ja global in US-Dollar berechnet wird, ne? Und du hast recht, US-Dollar-Yen eben sehr, sehr schwach ist, auch auf dem, glaube fast oder hatte lange Zeit vor einigen Tagen auf Mehrjahresschwäch- oder Höchstkursniveau US-Dollar-Yen, genau, ist natürlich mega, mega spannende Effekte. Lieber Dirk, vielen Dank. Damit haben wir wieder viel, viel getan, sowohl mikro- als auch makroökonomisch unsere Zuhörer, Zuhörerinnen aufgeschlaut.
Schon wieder durch.
Ja, so schnell kann die Zeit vergehen. Wir sind ja am Freitag wieder zusammen und werden dann sozusagen dezidiert auf einzelne Marktthemen, einzelne Unternehmen und natürlich auch auf die meistgesuchten und meistgehandelten Werte entsprechend eingehen bei Comdirect Non-Vista. Freue mich, vielen Dank, dass du erstmal heute dabei warst. Wünsche noch viel Spaß und wir sehen uns
Dir
weiter.
auch.
Danke, danke.
Bis dahin. Tschüss.
Ja, bis dann. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder bei dem Common Börsen Podcast. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.